Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und im zweiten Teil des Gesprächs mit dem Gründungsmitglied des Ballesterers Klaus Federmeier spreche ich über den Fußball in Belgien und im Besonderen über seinen Herzensverein Union St. Gilloise. Wir starten jetzt mit dem zweiten Teil. Dort wollen wir nämlich gemeinsam nach Belgien reisen. Es scheint mir so, als hast du dort dein Fußballherz verloren. Ist das zutreffend oder ist das einfach ja, passiert dadurch, dass du, glaube ich, beruflich öfters mal in Belgien unterwegs bist?
Naja, jetzt versuche ich mich ein bisschen zu wehren, weil da steht so schön in dem noch aktuellen Ballesterer, aber gleich sehr bald nicht mehr aktuellen Ballesterer, also Ballesterer Nummer 169, steht ja so über mich, Klaus Federmeier liebt den Fußball, aber eigentlich keinen Verein. Und weil so gut wie jede Regel, die eine oder andere Ausnahme braucht, verliebte er sich 2006, als er in Belgien lebte, in die Union Saint-Gilloise. Und tatsächlich war es immer so, bei uns, dass ich so, also beim Ballesterer, dass ich so ein bisschen als Außenseiter gegolten habe, in der Hinsicht, dass ich nie ein richtiger Fußballfan war. Also ich habe immer sehr gern Fußball gespielt. Ich habe auch Fußball sowohl im Stadion als auch im Fernsehen mir angeschaut. Ich habe mich für alles Mögliche interessiert, aber ich war nie ein richtiger Fan, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich halt in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin und nicht die Möglichkeit hatte, so sehr viel in ein größeres Stadion zu kommen. Man ist halt natürlich zu unserem Verein, dem ATSV Athlet, sind wir natürlich immer gegangen. Es war ungefähr fünfte Liga damals in Österreich, was aber wahrscheinlich ungefähr mit der achten Liga in Deutschland vergleichbar ist, weil das weit weg ist vom Profifußball. Ja, und dann war das halt so, gab es zum Beispiel mal einen Freund, der hatte ein Kleinmotorrad, also ein Moped, wie wir so 16, 17 waren. Da sind wir dann ein paar Mal nach Steyr gefahren, zu Vorwärts Steyr, wo der legendäre Aljak Blochin, ukrainischer, damals sowjetischer Fußballspieler, also wirklich Superstar, plötzlich nach Steyr, die österreichische Provinz gekommen ist. Aber da hat sich nie so ein richtiger, ich bin nie richtig Fan von irgendeinem Verein geworden. Und und als ich in Belgien war, dann im Jahr 2006 war das wohl, also dort gelebt habe, ist mir das auch so ein bisschen passiert, sozusagen, dass ich einfach eine gewisse Zeit, also ich habe dort zuerst mal 9 Monate gelebt und später nochmal 3 Jahre, dass ich mir zumindest die meisten Heimspiele angeschaut habe und ein paar Auswärtsspiele. Also ich würde nicht mal sagen, dass ich da schon, also dass ich weiß nicht, ob das schon in die Kategorie Fan fällt. Also das müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer des Podcasts entscheiden. Oder du.
Oder diejenigen, die deine Texte lesen. Und da ist schon immer viel Leidenschaft drin, hat man das Gefühl, wenn du über Bacon berichtest. Und das hast du ja regelmäßig vielleicht so grundsätzlich zu Bacon. 2018 hat man den besten Platz bei einer WM, also die Nationalmannschaft erzielte die meisten Tore, im Viertelfinale Brasilien ausgeschalten und unterlag dann dem späteren Weltmeister Frankreich. Wie ist das? Also ich so habe das Gefühl in Gesprächen, dass die Nationalmannschaft in Österreich ein mehr oder weniger großes Identifikationsproblem hat. In Deutschland ist das nicht mal mehr oder weniger, sondern das ist einfach ein riesiges Identifikationsproblem, was die Anhänger mit der Nationalmannschaft haben. Wie ist die Stellung der Nationalmannschaft in Belgien?
Ja, das ist in Belgien schon sehr speziell, würde ich mal sagen. Dass der eine Punkt ist, lustigerweise habe ich im Jahr 2009 möglicherweise, habe ich mir Österreich gegen Belgien in Brüssel angeschaut. Das waren zwei Teams, wo ein paar ganz talentierte Spieler drinnen waren, aber es ist irgendwie ein bisschen drunter und drüber gegangen. Das Spiel hat, glaube ich, 4-4 geendet in der wahrscheinlich WM-Qualifikation. Und ich glaube, dass das sogar das erste Länderspiel von Eden Hazard war. Können auch, das ist die nächste Aufgabe für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, nämlich bitte googelt, ob das stimmen kann, dass ungefähr 2009 Eden Hazard beim 4-4 gegen Österreich in Brüssel sein Nationalteam-Debüt gefeiert hat. Aber jedenfalls, das waren zwei so typisch nicht ganz schlechte, aber auch sicherlich nicht ausreichend gute für die Spitze Nationalteams, Österreich und Belgien. Und dann ist das aber ein bisschen auseinandergegangen. Also die Österreicher haben sich schon auch ein bisschen entwickelt, aber bei den Belgiern ist es ziemlich steil irgendwann nach oben gegangen. Und das hat schon mit guter Arbeit im Nachwuchs zu tun natürlich, aber auch damit, dass es rundherum Länder gibt, die für ihre Nachwuchsarbeit sehr bekannt sind. Also zum Beispiel sind die Azar-Brüder, die sind ja schon in ihrer Jugend zu Lille gegangen, also nach Frankreich. Und von den Innenverteidigern waren auch zwei oder drei in der Ajax-Akademie. Also das hat sich irgendwie so ergeben. Und was wollte ich sagen? Ja, aber das Nationalteam in Belgien, das ist insofern sehr speziell, als es ja vor allem so vor, es passiert immer wieder, aber so vor allem so vor 15 Jahren ungefähr gab es relativ starke Konflikte zwischen dem wallonischen Teil und dem flämischen Teil, wobei die Abspaltungstendenzen, die kamen immer aus dem flämischen Teil. Da gibt es also eine flämisch-nationalistische Bewegung und manche sind da wirklich für die Abspaltung, also nicht ganz unbedeutende politische Kräfte. Und da war der Fußball immer etwas, also das Nationalteam war immer etwas, auf das man sich einigen konnte sozusagen. Da gab es kaum, man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass da immer verlangt wird, dass mindestens 5 Flamen und mindestens 5 Wallonen auf dem Feld stehen müssen. Dann könnte man auch noch den einen von der deutschsprachigen Minderheit dazu reklamieren. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Also das belgische Nationalteam hat da ein gutes Standing und ist, glaube ich, tatsächlich immer wieder in der Lage gewesen, da so Konflikte auch zu überdecken. Wobei Konflikte natürlich trotzdem Konflikte bleiben, aber das Nationalteam ist da immer ein bisschen drüber gestanden.
Aber du hast so ein bisschen mit dem Nachwuchs versucht zu erklären. Belgien liegt aktuell auf der FIFA-Weltrangliste auf Platz 2. Ich glaube auch eine ganze Zeit lang sogar auf Platz 1.
Ja, ich glaube fast 5, 6 Jahre oder so.
Ja, das
ist vor kurzem.
Da muss es doch, also muss es doch mehr Gründe geben. Also was macht das so stark, also dieses Land, dieses Fußballland?
Naja, gute Frage. Also es gibt schon auch eine Tradition. Also Belgien war auch schon, ich kann mich erinnern, als Kind und Jugendlicher hat mich das auch fasziniert. Ich glaube 1979 hat der RSC Anderlecht in Österreich sagen wir mal im Cup der Cup-Sieger, also Pokalsieger, Pokal der Pokalsieger. Ich glaube, es war 1979 im Finale Austria Wien geschlagen. Übrigens 2 violette Teams. Und in den 80er Jahren war auch das Nationalteam sehr stark. Ist, glaube ich, damals schon einmal in ein Semifinale gekommen. Also es hat schon eine Tradition. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was ich vorher auch gesagt habe, in Belgien ist ein kleines, offenes Land, das zwischen sehr großen Fußballnationen liegt. Also Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Und die großen Talente, die sich nicht ausreichend gefördert fühlen oder wo die Eltern glauben, dass sie nicht ausreichend gefördert werden, die gehen dann halt schnell mal in die Ajax-Akademie oder eben nach Lille oder halt auch nach London. Gibt es immer wieder Fälle, aber zugleich hat man sich auch, hat sich auch im Land einiges entwickelt. Ich kann mich erinnern, im Jahr, wann war ich dort? Wahrscheinlich im Jahr 2007, die nächste Aufgabe zum Googlen, hat Standard Lüttich, Standard de Liège, hat die erste Meisterschaft seit 25 Jahren gewonnen. Und zwar mit einem Team, das einen Altersschnitt, also mit Abstand den niedrigsten Altersschnitt hatte von irgendwas zwischen 22 und 23 Jahren. Da waren dann halt so Leute wie der 18-jährige Axel Witzel und Marouane Fellaini und so weiter dabei. Also damals habe ich das auch doch stark mitgekriegt, die jungen Spieler, die können sich da in einer nicht ganz erstklassigen Liga im internationalen Vergleich ganz gut durchsetzen und entwickeln und machen dann halt mit 19, 20 den Sprung zu den in die ganz großen Ligen. Also ich weiß nicht, ob das erklärt, dass sie dann jahrelang Nummer 1 waren. Aber ja, also ich habe zum Beispiel den 17-jährigen, ich glaube 16 war er sogar bei seinem Debüt, Lukaku gesehen, Romelu Lukaku bei Anderlecht. Das war halt einfach so, man hat ihn immer nur so eine Stunde höchstens spielen lassen, weil man Angst hatte, dass man ihn überfordert, und er hat dann mehr oder weniger alle 70 Minuten oder so ein Tor geschossen, und dann da werden dann natürlich die Nachbarländer auch aufmerksam, und dann war er halt bald mal in England und Italien. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Erklärungen sind. Ich glaube, es sind mehr Erzählungen.
Es gibt wahrscheinlich eben nicht diesen einen Grund, sondern es sind dann mehrere. Auf jeden Fall ist es, oder in jedem Fall ist es beeindruckend, was dort in Belgien sportlich passiert. Weniger beeindruckend, so ein Sorgenfall muss einen das machen, womit Belgien eben auch immer wieder in den Schlagzeilen ist, so soll ja schon 1982 Standard Lüttich den Gewinn des damaligen Meistertitels auch mit einigen Zahlungen sichergestellt haben. Fest steht, Ende 2005 war der belgische Profifußball ein Wettskandal entwickelt, wo offensichtlich die chinesische Wettmafia Einfluss auf den Ausgang einzelner Spiele genommen hat, und 2018 wurden im Rahmen eines Skandals 29 Personen festgenommen, 19 wurden angeklagt. Was macht denn den belgischen Fußball so offensichtlich so attraktiv für die dunklen Mächte dieses Sports?
Ja, da könnte man noch einiges hinzufügen zu diesen dunklen Machenschaften. Zum Beispiel ist gerade erst im letzten Herbst ist ein großer Skandal aufgepoppt, wo es halt um, ich weiß das gar nicht im Detail, aber so um Schwarzgeldzahlungen und Steuerhinterziehung und so weiter geht, wo fast alle belgischen Clubs anscheinend involviert sind bis weit hinauf. Komischerweise, so wie damals 2005, komischerweise gibt es dann, ich habe als nicht immer aus der ersten Nähe beobachtender, aber doch beobachtender Person, ich habe immer das Gefühl, es gibt eigentlich kaum Konsequenzen. Ein anderer dubioser Punkt ist, dass es halt auch immer wieder etwas offenbar vermehrt gibt, was es aber genauso in Deutschland und Österreich beispielsweise gibt, nämlich Menschenhandel. Auch ein Thema, dem ich mich allerdings schon vor über 10 Jahren gewidmet habe und habe da auch Interviews geführt mit Leuten, die sich für gestrandete minderjährige Fußballer in Belgien einsetzen, also die zum Beispiel im Normalfall aus Afrika nach Europa gebracht werden und ihre Manager versprechen dann irgendeine große Karriere und wenn dann aber kein großer Club anbeißt, dann stehen die irgendwann auf der Straße. Das gab es relativ viel in Belgien und wie gesagt, das gibt es ganz sicher auch jetzt noch und auch in Deutschland und Österreich und anderen Ländern. Und da muss man sagen, dass es eigene Hilfsorganisationen für solche Spieler gab, das ist schon was Bemerkenswertes. Das spricht auch natürlich für Belgien, spricht aber auch dafür, dass Belgien einfach, oder es hat auch den Grund darin, dass Belgien einfach ein sehr internationales und insgesamt sehr offenes Land ist. Auch wieder mit Widersprüchen, weil zugleich der flämische Nationalismus einem dann wieder sehr provinziell vorkommt. Aber es ist zum Beispiel fast nirgends so leicht, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung und auch Staatsbürgerschaft zu kriegen wie in Belgien. Das führt natürlich auch dazu, dass man, wenn man zu einem, zum Beispiel, wenn Menschenhändler, die halt oft kann man das tatsächlich auch parallel sehen, die mit Prostituierten und jungen Fußballern handeln, wenn die schauen, wo gibt es einen Absatzmarkt oder eine Drehscheibe, dann kommt man schnell mal auf Belgien. Und das liegt halt auch an den relativ liberalen Gesetzen. Also da ist halt, ja, das sind alles Dinge, die relativ widersprüchlich vielleicht klingen. Aber so ist das Leben. Und so ist Belgien. Belgien ist vielleicht ein noch widersprüchlicheres Land als viele andere in gewisser Weise.
Was noch, wenn man an Belgien denkt, in die Erinnerung kommt die Bosman-Entscheidung aus dem Jahre 1995. Nun ist das ein wenig vor deiner Zeit, aber es ist ja ein historisches Urteil, was bis heute den Fußball eben prägt. Und Auslöser war ja eine zu hoch angesetzte Ablösesumme des damaligen Arbeitgebers RFC Lüttich. Und nach dem Prozessende, ich glaube 9 Jahre oder so, bekamen wir dann fast 800 Euro Entschädigung für sein vorzeitiges Karriereende zugesprochen. Inwieweit spielt Bosman aktuell irgendwie in Belgien noch eine Rolle? Hat dieses Urteil ihm was gebracht oder hat er eigentlich von dem, was er ja dort erreicht hat, an einer neuen Situation, hat er davon nie profitieren können oder hat es ihm sogar geschadet?
Ja, das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, anscheinend ohne zu wissen, dass ich mich recht intensiv damit beschäftigt habe. Ich würde sogar fast sagen, ohne Bosman hätte ich möglicherweise nie am Ballesterer, nicht den Ballesterer mitgegründet. ja, und zwar deshalb, weil ich in den 90er Jahren habe ich unter anderem in Manchester studiert und musste dort eine Masters-Arbeit schreiben. Und da musste ich einem mir damals noch nicht bekannten britischen Professor 3 Themenvorschläge machen. Und ich habe halt 3 abgegeben und einer davon war... Und zwar, es war im Fach und im Studienzweig ökonomische Analyse des Rechts oder Law and Economics, wie man in England sagt. Und da habe ich dann vorgeschlagen an 2. oder 3. Stelle, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt wahrscheinlich, das würden manche als Provokation sehen, so ein Thema, nämlich das Thema Transfersystem im Fußball. Und dieser britische Professor in Manchester hat gesagt, ja, sie haben da ein Thema, ist wirklich interessant. Und das war dann natürlich dieses Fußballthema. Und bei der Recherche hat mich dann ein österreichischer Spielergewerkschafter auf einen Fall aufmerksam gemacht, wo ein Spieler die UEFA verklagt hat und den belgischen Fußballverband. Und das war Bosman. Und ja, und dann bin ich zurückgekommen aus England und in England konnte man damals, also das war tatsächlich sowas wie 1993, 94, da konnte man schon ein bisschen was darüber lesen, dass da ein Fall im Laufen ist und wer weiß, wie der ausgeht und so. Und wie ich dann wieder in Österreich war, da war das Internet, gab es zwar schon, aber nicht so wie heute, dass man halt alles einfach auf per Mausklick quasi die ganze Welt nachlesen kann. Da war es dann halt so, dass ich mich weiter informieren wollte, auch weil ich noch eine 2. Arbeit zu dem Thema dann geschrieben habe. Und dann gab es wirklich nichts in den österreichischen Medien und auch in den deutschen, meiner Erinnerung nach, gab es nichts. In den englischen hat es damals ein bisschen was gegeben. Und dann habe ich als... Da war ich tatsächlich noch Student oder gerade fertig. Nein, ich war noch Student. Habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht, dass überhaupt nichts in den Medien über diesen Fall steht, der wahrscheinlich den europäischen Fußball revolutionieren wird. Und tatsächlich habe ich dann das einfach als, weiß ich nicht, 24-Jähriger oder so, habe ich Zeitungsredakteure angerufen in Österreich, in Wien, und habe ihnen vorgeschlagen, über dieses Thema zu schreiben. Und in einer renommierten Wiener Zeitung, deren Namen ich jetzt nicht nenne, tatsächlich eine renommierte Tageszeitung in Österreich, war dann die Antwort auf meinen Vorschlag, ob ich nicht etwas über den Bosman-Fall schreiben soll, hat dieser Redakteur gesagt, boah, das interessiert doch kaum mehr, also das interessiert ja keinen mehr. Das war aber ungefähr 2 Monate, bevor der Europäische Gerichtshof das Urteil gefällt hat. Und genau diese Tageszeitung, so wie alle anderen, hat dann in den Jahrzehnten danach immer wieder geschrieben, seit dem Bosman-Urteil und so weiter. Jedenfalls habe ich dann tatsächlich im damals noch existierenden Sportmagazin in meinen ersten Artikel veröffentlicht, gemeinsam mit einem dortigen Redakteur. Und da ging es um den Bosman-Fall, um diesen Gerichtsfall. Und das war eigentlich meine erste Veröffentlichung in einer Zeitschrift. Und das war auch der Grund, warum der Reinhard Krennhuber dann später auch überhaupt mitgekriegt hat, dass ich über Fußball schreibe. Ja, das heißt, ich habe dann eine Masterthese und eine Diplomarbeit über den Bosman-Fall geschrieben, wobei dann das hat dann viele Leute, ich habe einmal auch für ein Jahr einen Job beim österreichischen Sportverband, bei der sogenannten Bundessportorganisation bekommen, wahrscheinlich nur deshalb, weil ich das geschrieben hatte. Und die waren dann aber immer alle ein bisschen entsetzt, weil ich quasi weitestgehend das Urteil verteidigt habe. Was ich nach wie vor machen würde oder mache. Aber zurück zu Bosman, ja, er war das Opfer oder er war sozusagen ein Härtefall oder der Härtefall schlechthin eines Systems, das halt das damalige Transfersystem, das halt vielleicht ein paar Vorteile hatte für den Fußball an sich und für die Vereine, aber hauptsächlich Nachteile für die Spieler. Und das hat sich geändert und dank Bosman haben, glaube ich, verdienen heute noch Spieler mehr Geld, als sie ohne Bosman verdienen würden. Und auch das finde ich nicht schlecht, grundsätzlich, weil es ja nicht nur die Millionäre unter den Fußballprofis gibt, sondern sehr viele andere, die weit davon entfernt sind, Millionäre zu sein. Und ich auch nicht einsehe, warum die oft sehr schlecht wirtschaftenden Clubs sich dieses Geld unter die Nägel reißen sollen. Bosman selbst ist im Übrigen dann ziemlich verarmt. Er hat ja jahrelang diese Gerichtsurteile geführt. Er wurde auch boykottiert, mehr oder weniger. Also im Urteil wird das sogar festgehalten, im Bosman-Urteil, dass es offensichtlich eine Art informellen Boykott gab. Man will diesen Spieler nicht mehr engagieren. Er hat dann jahrelang nicht gespielt. Es ist dann eine Scheidung dazugekommen, die wahrscheinlich auch mit diesem Strapazen zu tun hat. Und er ist dann ziemlich verarmt. Und es gab später auch Benefizspiele sogar für Bosman, weil sich einige Spieler schon bewusst waren, dass sie ihm eigentlich sehr viel zu verdanken hatten. Wie es ihm heute geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber das beschreibt, also das zumindest das, was ich auch gefunden habe, was du gerade beschreibst, das ist, er wohl rückblickend sagt, ja, hätte sich gewünscht, dass er das nicht gemacht hätte. Es hat mich letztendlich zu viel gekostet, hat er mal gesagt. Und das beschreibt ja die Situation. Wenn es um den Fußball in Belgien geht, ist auch das Thema Benelux-Liga immer wieder ein Thema. Wie ist da deine Sichtweise? Macht es Sinn, so eine Liga ja zu etablieren? Und wie konkret sind da aktuell die Überlegungen? So mitten in der Pandemie hatte ich da immer mal ein paar Pressemitteilungen gelesen, wo ich das Gefühl hatte, es wird ernst, aber tatsächlich ist es jetzt wieder ruhig. Wie ist da der Stand?
Also ich muss sagen, wenn ich irgendeine Perspektive kenne, dann ist es noch am ehesten die belgische, aber das ist auch nicht so, dass ich das ständig so mitverfolge. Bei mir ist das ehrlich gesagt noch nie untergekommen, dass in Belgien irgendjemand sich als Verfechter einer Benelux-Liga geoutet hätte. Ich meine, es würde schon was dafür sprechen, glaube ich, jetzt so rein von sportlich finanziellen, weil die niederländische Liga ist in Wirklichkeit abgesehen von den, je nach Jahr sozusagen, von den 2, 3, 4 guten Clubs, ist ja eigentlich nicht sehr gut. Und in der belgischen Liga ist das ähnlich. Denn Belgien gibt es eigentlich Anderlecht, Brügge, Standard, auch wenn sie jetzt wieder schlecht sind, und ein bisschen Genk in letzter Zeit, das sind halt so die 3, 4 Großen, und dann klafft schon eine Lücke. Da sage ich jetzt natürlich mal nichts über den eigentlich größten Club. und insofern, also das Lux, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Also ich glaube nicht, dass da wer wirklich mithalten könnte oben. Aber ja, das ist halt auch, sowas gibt es ja, da gibt es ja kaum, glaube ich, gute Vorbilder. Es gibt die mitteleuropäische Eishockey-Liga, die, glaube ich, sich inzwischen schon seit langer Zeit hält. Also da sind meines Wissens österreichische, italienische, slowenische und ungarische Eishockey-Teams in einer Liga. Das scheint so halbwegs zu funktionieren.
Wir wollen uns ja um Belgien und jetzt endlich auch um deinen, ich nenne ihn mal Herzensverein, kümmern. Wann hattest du das erste Mal Kontakt mit Royal Union?
Das muss 2006 gewesen sein, glaube ich, ja. Jetzt muss ich aber noch einen Nachtrag zu gerade vorher machen. Es gibt nämlich noch ein interessantes gesamtbelgisches Phänomen, nämlich, dass man sehr, sehr stark dieses flämisch-wallonische Gefälle sieht in der belgischen Liga, weil es de facto, sind halt 80% sind flämische Clubs, was damit zusammenhängt, dass das halt die wirtschaftlich deutlich stärkere Region ist. Und aus Wallonien, da gibt es halt Charleroi, Standard Liège und dann gibt es noch ein, zwei so Clubs, die immer wieder von der ersten und zweiten Liga pendeln. Und hin und wieder ist auch lustigerweise Eupen dabei, der einzige nicht ganz kleine deutschsprachige Club in Belgien. Aber Union. Ich war damals sozusagen, ja, habe in Belgien gearbeitet, in Brüssel, und war alleine, habe dort alleine gelebt, und da hat man ja dann Zeit und Lust, sich Fußballmatches anzuschauen. Und da bin ich halt am Anfang einfach, habe mir halt angeschaut, was es so gibt. Das war eigentlich, ich habe da einige sehr lustige Erlebnisse gehabt. Aber das Prägendste war dann eben doch das, wie ich zu Union gefahren bin, wo man, wenn man ankommt, das schon irgendwie alles nicht so ganz glauben kann, weil man ist in einer Straße, ganz normalen Wohnstraße mit alten Backsteinbauten, und auf einer Seite ist dann auch ein großes Backsteingebäude, und das ist die Längstribüne von Union, und das sind so Jugendstil-Ornamente, und alles ist halt wirklich wie vor, ich glaube 1900, kurz vor dem Ersten oder nach dem Ersten Weltkrieg. Das kann man in meinem Artikel nachlesen, ich habe schon wieder vergessen, aber vor über 100 Jahren wurde das Stadion gebaut und eröffnet, und es hat sich praktisch nicht verändert. Und ja, und dann bin ich da halt hineingekommen, und an einem Sonntag 15 Uhr waren damals die Matches immer, ich weiß jetzt gar nicht sicher, ob Union oder in der dritten oder in der zweiten Liga waren, die waren halt so in den Nullerjahren sowohl in der zweiten oder dritten Liga immer. Und dann war ich halt auf der Fantribüne, das ist die nicht überdachte Längstribüne, lustigerweise. Und da waren halt 1000 Zuschauer oder so. Und es war aber eine auffallend angenehme, lustige, ausgelassene Stimmung. Und da waren noch zwei, drei Leute, die Englisch gesprochen haben. Das waren offensichtlich, ich glaube, Luton-Fans, also jedenfalls englische Fußballfans. Und ja, ich war allein und habe die dann halt irgendwie angesprochen. Und im nächsten Moment ist ein Belgier gekommen, der mich auch dann auf Englisch gefragt hat, wo ich herkomme, und dann gesagt hat, ja, er ist der Typ, der die Website macht, und hat mir dann ein Bier in die Hand gedrückt, und das ist dann irgendwie so ist dann das Spiel dann vergangen, und dann hat das war Ivan, der auch in dem Artikel, im Palestra-Artikel über Union vorkommt, der hat dann gesagt, ja, du musst jetzt aber nach dem Spiel, ich muss dir noch ein paar Leute vorstellen. Und das waren halt, zwei, drei so alte Männer, die, ich glaube, beim letzten, weiß ich nicht, beim letzten Vizemeistertitel oder so dabei waren, irgendwann in den 50er Jahren, also alte Union-Spieler, ehemalige. Und ja, und das alles fand halt statt in dieser prunkvollen Haupttribüne, wo alles halt auch einfach wahnsinnig alt war, und überall hingen so vergilbte Bilder von den Meistermannschaften, Und der letzte Titel war eben in den 30er Jahren. Das war aber schon der 11. Titel von Mio. Und ja, und so haben wir halt sehr viel getrunken und sehr viel geredet. Und ich habe irgendwie den halben Club kennengelernt. Naja, und da ist dann klar, dass man wiederkommt. Und das Schöne an diesem Sonntag 15 Uhr Termin war, dass ich halt dann am nächsten Tag, am Montag, zwar nicht ganz fit war in der Arbeit, aber zumindest es geschafft habe, in die Arbeit zu gehen.
Iwan redet 4 Sprachen, wenn ich das richtig gelesen habe. Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Wie habt ihr euch unterhalten?
Ja, also die 4 spricht er sicher. Ja, da haben wir hauptsächlich Englisch geredet. Jetzt war ich mit ihm, ich habe ihn dann ja interviewt, er wechselt sehr gern, spricht dann ein bisschen Deutsch zwischendurch, weil ihm das halt gefällt. Und dann habe ich ihm, ich war ihm zu Ostern noch einmal in Brüssel und da habe ich ihm die Ausgabe mit dem Union-Artikel mitgebracht und da war er mit seiner Frau, die ist wiederum eine französischsprachige. Das heißt, das ist auch wirklich sehr üblich in Brüssel, dass man halt so zwischen Französisch und Niederländisch und Englisch hin und her springt.
Und Iwan ist deswegen etwas Besonderes und auch in deinem Artikel etwas Besonderes, weil ja das letztendlich für Fans steht, die eigentlich im Amateurfußball den überhaupt möglich machen. Also er war eben da, wo Union nicht in der ersten Liga gespielt hat und hat dann eben selbst eine Videokamera gehalten und die Spiele gefilmt, hat die Internetseite gemacht, bis er sich dann irgendwann mal mit Präsident und Manager zerstritten hat. Aber solche sind es ja letztendlich, warum wir den Fußball, oder solche Typen sind es ja, warum wir Fußball so gut finden und die letztendlich überhaupt möglich machen, dass Fußball auch in niederen Klassen funktionieren kann.
Ja, wobei man bei ihm immer, ich hatte immer schon ein bisschen das Gefühl, dass er nie realisiert hat, dass in seiner Kindheit Union aus der ersten Liga abgestiegen ist. Es ist halt dann ein paar Jahrzehnte, sind sie halt nicht aufgestiegen und im Gegenteil sogar noch in die 3. Liga abgestiegen. Aber ich glaube, wenn man mit ihm redet, hat man das Gefühl, so ganz hat er es nie realisiert. Aber der war halt immer da einfach, immer als Fan da und auch immer für den Club da und der hat auch einen riesigen Spaß einfach damit mit diesen Sozialkontakten, die sich da halt ergeben. Einfach weil er so gern Englisch spricht zum Beispiel und er hat auch die AFC Wimbledon-Fans, die trifft er immer wieder und fährt dann auch hin und so.
Union dürfte mit dem Gründungsdatum 1. November 1897 einer der ältesten Vereine in Belgien sein, oder?
Ja, die Nummer 10, das da gibt es einen Kult in Belgien, der Matricule 10, sagt man auf Französisch, ich weiß gerade gar nicht, wie man es auf Niederländisch sagt oder Flämisch. Ja, das wird so relativ groß vor sich hergetragen. Wir sind die Nummer 10. Der älteste Club ist Royal Antwerpen.
Und es ist auch einer, du hast es gerade angedeutet, mit 11 Meisterschaften, auch einer der erfolgreichsten Vereine. Wer sind die erfolgreichsten, die beiden, die noch vor Union sind?
Ja, ich glaube, dass immer noch Anderlecht ganz vorn ist und das zweite ist Wolfsbrügge. Bin mir aber gar nicht ganz sicher. Wird schon so sein, schon wieder was zum Testen für die Podcast-Hörerinnen und Hörer.
Ja, wenn man es Meisterschaften bezieht, sind es Anderlecht mit 34 und Brügge mit 17, aber dann kommt eben schon Union mit 11 und das dürfte ja für den einen oder anderen, der hat Union bisher noch nie gehört, bis auf diese Saison, dann dürfte das überraschend sein. Vielleicht eins noch zum einen Verein, der zumindest bei uns Beachtung findet in Deutschland, ist Standard Lüttich. Das hat was mit seinem Besitzer zu tun, mit dem bisherigen Eigentümer Roland Duchalet, der ja in Jena sich auch in einem großen Thüringer Traditionsverein engagiert hatte und auch in anderen Fußballclubs in Europa. Und deswegen hat man nach Lüttich geschaut, hat Unruhe wahrgenommen. Auch hier gab es viel Unruhe und dass Fans nicht alles super fanden, was er gemacht hat. auch wenn das jetzt nicht dein Club ist, wie kann man das Engagement, also er hat es ja jetzt wohl wieder verkauft, wie kann man das Engagement von Duchalet rückwirkend betrachten oder sein, ja, bewerten? Wie erfolgreich war das oder eben auch nicht?
Ja, ich bewerte das gar nicht, weil ich es nicht so wirklich verfolgt habe. Aber man kann schon sagen, Standard hatte, glaube ich, mehrere so ein bisschen zweifelhafte Besitzer in den letzten Jahren. Und ja, wie soll ich sagen, Standard ist schon ein sehr interessanter Club. Also die Fankultur ist auf jeden Fall bemerkenswert. Also da ist immer was los, auch wenn sie 25 Jahre keinen Titel gewinnen. Sie haben auch ziemlich hohe Zuschauerzahlen. Also ja, und das ist so praktisch das Bollwerk im französischsprachigen Teil, das mithalten kann mit den flämischen Clubs und den Brüsseler Clubs, wie man jetzt sagen kann. Ja, und wie gesagt, die haben das halt auch damals, wie ich in Belgien war, wie sie eben nach einem Vierteljahrhundert zum ersten Mal wieder gewonnen haben, war das schon auch auf gute Nachwuchsarbeit zurückzuführen. Also da haben die, glaube ich, schon einiges geschafft. Ich meine, eins kann man vielleicht auch noch sagen, in dem Zusammenhang, es gibt eine ganze Reihe relativ dubioser Besitzer bei den belgischen Clubs. Also auch da ist Belgien recht liberal. Also man kann relativ leicht einen Club übernehmen. Und da gibt es eine etliche Clubs, vor allem so in der zweiten Reihe, die asiatische Besitzer haben. Ich habe das nie so im Detail mitverfolgt, aber das, ich meine, vielleicht auch ein bisschen eine Parallele. In Österreich gab es das auch eine Zeit lang, dass plötzlich, du hast, glaube ich, in einem Podcast mal den SV Horn porträtiert. Die hatten plötzlich japanische Besitzer und alles gab es irgendwie doppelt, einmal auf Österreich und einmal auf Japanisch, aber das ist ein Exkurs. Nein, aber in der belgischen Liga gibt es auch sehr viele etwas eigenartige Besitzer, muss man sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dein Verein hat 1935 die letzte Meisterschaft gewonnen, den letzten Titel von 11. Du hast das Stadion beschrieben als außerordentlich historisch, damit verbunden sehr romantisch und hat dich sofort in Bann gezogen. Aber wir werden jetzt gleich darauf kommen, dass sich die Möglichkeit eines neuen Meistertitels ganz plötzlich wieder aufgetan hat. Und da stellt man sich natürlich die Frage, sollte das passieren, wäre damit ja gegebenenfalls auch der Auftritt im internationalen Wettbewerb verbunden. Wenn du jetzt aber dieses Stadion als so wunderbar historisch beschreibst, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass dieses Stadion die Vorgaben für den internationalen Wettbewerb nicht erfüllen kann. Was würde denn passieren, wenn dieser Fall eintrete und Union in Europa, im europäischen Wettbewerb spielt?
Da muss man sagen, es ist jetzt schon alles ziemlich problematisch. Man hat vor 2 Jahren, glaube ich, wahrscheinlich eher 3, 4 Jahren, hat man das so notdürftig erstmal erstligatauglich gemacht und sicher nicht weit die Mindestkriterien übertroffen. Das heißt, es ist jetzt wirklich schon sehr schwierig. Also ich krieg's jetzt, ich habe leider in der Saison kein einziges Heimspiel sehen können. Zuerst war ja sowieso Corona, außerdem lebe ich halt auch nicht mehr dort. Und und es ist jetzt auch komplett überlaufen, weil ja nur, ich weiß nicht, wie es aktuell sind, wahrscheinlich wieder 8.000 Zuschauer zugelassen sind. Und es durch den aktuellen Hype wollen halt sehr viel mehr Leute rein und die sind das aber dann oft, also es ist überhaupt nichts darauf ausgerichtet, dass ausverkaufte Erstligaspiele dort stattfinden. Also es gibt riesige Schlangen, wird mir erzählt, wenn man sich ein Bier kaufen will. Ich habe beim letzten Spiel jetzt wieder so in den Fanforen gelesen, das kann doch nicht sein, dass die dass so viele Leute erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit ins Stadion kommen bei einem meisterschaftsentscheidenden Spiel. Und dann wird halt herumdiskutiert, liegt das daran, dass es einfach wirklich, das ist auch so, dass es wirklich zu wenig Eingänge ganz einfach gibt. Also das sind, ich glaube, es sind nicht mehr als höchstens 4 Stadiontore, die nicht groß sind. Und dasselbe ist bei der Pressekonferenz, ist auch alles so ganz provisorisch. Und das, und auch die Leute, ich glaube, es gibt tatsächlich so, behaupten zumindest manche von den Fans, die halt schon, die halt von den organisierten Fans auf jeden Fall, dass halt auch von den quasi neueren Fans, denen das nicht bewusst ist, dass man halt nicht erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn da jetzt hinkommen kann. Also das ist schon mal alles ziemlich problematisch. Und wenn sie jetzt, also es ist jetzt auch fix, dass sie in einem internationalen Bewerb spielen werden, hat unlängst jemand auf einer Fanseite ausgerechnet, so ganz rein kombinatorisch, mit welcher Wahrscheinlichkeit Union jetzt Meister wird, und da ist über 70% gekommen, rein rechnerisch. Und sie werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Champions League spielen oder eventuell Europa League und wahrscheinlich nicht Conference League, aber das, genau. Und sie würden dann, also Champions League würde ziemlich sicher im Heysel-Stadion, also im großen Nationalstadion, gespielt werden. Das ist aber, das hat keinen Charme und ist auch nicht modern und das ist ziemlich ungeliebt. Da hat Union übrigens während des Umbaus gespielt in der zweiten Liga. Das muss ganz furchtbar gewesen sein mit 1000 Zuschauern in einem 50.000er Stadion, das eigentlich eh schon alles zu kein echtes Fußballstadion ist und so weiter. Das heißt, das wird wahrscheinlich passieren, dass sie im Heysel-Stadion spielen, es sei denn, man lässt sich dann noch irgendwie was ganz Besonderes einfallen, aber das wäre wahrscheinlich auch nichts, was den Fans besonders gefällt. Also ein anderes Stadion in einer anderen Stadt sogar. Aber ja. Also das wird passieren wahrscheinlich, dass sie im Heysel-Stadion Champions League oder Europa League spielen.
Kurve, wenn ich mir die so betrachte, dann wirkt die sehr bunt, ultraorientiert, frei von Hooligans. Irre ich da?
Das stimmt. Also frei von Hooligans stimmt sicher. Ultra so ein bisschen. Ich finde, man merkt aber schon relativ stark den britischen Einfluss. Also es wird auch viel einfach so dahin gesungen und ohne viel Tifo, wie man in Belgien und Italien sagt. Es ist so gemischt, würde ich sagen, auch in der Hinsicht. Ein bisschen Englisch, ein bisschen ultramäßig. Es hat übrigens, weil du Hooligans sagst, einen kuriosen Vorfall gegeben im letzten Spiel des Grunddurchgangs vor ein paar Wochen, wo Union gegen Beerschot gespielt hat, ein Nachzügler aus Antwerpen. Und es stand unentschieden, was eigentlich eher blamabel war für den Tabellenführer aus Brüssel sozusagen. Und dann haben kurz vor Schluss die Beerschot-Fans zum Randalieren begonnen und zwar relativ stark, sodass das Spiel abgebrochen wurde und dann für Union strafverifiziert worden ist. Und dann gibt es halt so die These, dass möglicherweise die Beerschot-Fans, diese Handvoll Hooligans, dass einen Abbruch provozieren wollten, damit nicht der Konkurrent Royal Antwerpen gegenüber Union aufholt. Also sozusagen die Hooligans des Stadtrivalen, des Gegners von Union, hätten diesen Spielabbruch gegen den eigenen Club provoziert. ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber ja, zurück zum Union-Anhang. Es ist schon sehr auffällig. Es gibt halt noch eben diese alten bis älteren Fans, die halt einfach das sozusagen, ja, die kennen das hauptsächlich aus der zweiten, dritten Liga, den Verein. Und dann gibt es halt jetzt durch den Erfolg, das ist ja auch ein bisschen kurios, die sind ja gerade erst aufgestiegen im letzten Sommer, und dann waren ja nie Zuschauer im Stadion wegen Corona oder die meiste Zeit von diesem Erfolgslauf. Und jetzt erst seit März haben sich langsam oder dann eh relativ schnell die Stadien gefüllt, und plötzlich sind halt diese relativ viele junge Leute auch da, die man eigentlich, von denen man kaum welche gesehen hat, vorher, noch vor Corona. Und das ist auch etwas, das finde ich den Club interessant macht. Ja, und es ist halt auch sonst sehr gemischt, aber das ist halt Brüssel ist halt eine sehr multikulturelle Stadt, nicht nur durch die 27 EU-Länder, sondern halt auch die Migration aus Afrika, die klassische Nordafrika und Kongo. Und das spiegelt sich auch dort wieder.
Du hast vorhin schon Wimbledon angesprochen, da scheint es zumindest so eine Art Freundschaft zu geben, oder man, die Fans von Wimbledon sind herzlich willkommen bei Union. Dann habe ich auch mal gelesen, dass du, glaube ich, geschrieben hast, dass du irgendwo einen Herakles-Fan gefunden hast. Gibt es dann eine Freundschaft, oder war das im Prinzip nur ein spezieller Typ? Also die Frage ist, was gibt es so für Freundschaften zur Union?
Ich habe hauptsächlich das mit den Engländern mitgekriegt. Ist aber vielleicht ein bisschen gefärbt dadurch, dass ich halt der erste Mensch, den ich dort auf der Tribüne kennengelernt habe, das war eben Ivan, und der hat immer noch dieses England-Fable und hat dann mit ein paar Leuten angefangen, halt die Wimbledon-Fans zu besuchen, und das ist halt dann auf Gegenseitigkeit beruht, aber man muss sich da halt auch vor Augen halten, das war bis vor 3 Jahren oder eigentlich bis vor einem Jahr, könnte man sagen, war das einfach ein Club, der halt froh ist, wenn er in der zweiten Liga ist, und wenn es ihm schlecht geht, ist er in der dritten Liga, und da waren nicht viel mehr als 1000 Zuschauer durchschnittlich halt. Schon, oder vielleicht 2000, aber nicht sehr viel mehr. Und die waren halt immer da, egal was war. Und da bleibt dann schon gar nicht mehr so viel für offizielle Fanfreundschaften. Also gab ja auch bis vor kurzem anscheinend nur 3 Fanclubs. Die haben das da alles abgedeckt. Das ist eh viel eigentlich für so einen Zweit- bis Drittligisten. Jetzt ist halt plötzlich alles anders, oder scheint alles anders.
Platz für Hass ist aber leider immer. Was ist denn der größte Verein, oder der Gegner, den man grundsätzlich ablehnt? Das scheint mir Anderlecht zu sein, oder?
Ja, wie soll ich sagen, ich habe zum ersten Mal nach irgendwie, wie Union noch in der zweiten und dritten Liga war, nach 10 oder 20 Spielen habe ich zum ersten Mal ein paar Polizisten gesehen, also mehr als 2. Das war, wie Royal Antwerpen zu Besuch war. Das ist aber auch mehr so ein bisschen speziell, weil die damals halt so ein kleines Hooligan-Problem hatten. Aber ansonsten ist natürlich Anderlecht. Das ist halt der Stadtrivale. Aber auch das ist alles ja nicht gepflegt worden, weil die haben ja jahrzehntelang nicht gegeneinander gespielt.
Ja. Okay, wir besprechen schon mehrfach, dass es eben einen wirklich kometenhaften Aufstieg gibt. Das hatte mit dem Aufstieg aus der zweiten Liga in der ersten Liga im Sommer und jetzt spielt Union an der Spitze und das auch schon seit einiger Zeit. Der Modus, also dieser Playoff-Modus in Belgien, der eben dann dazu führt, dass die Erstplatzierten, ich glaube die ersten vier oder so, nochmal so eine Meisterschaftsrunde ausspielen. Da wusste man nicht, wie wird das weitergehen, weil eigentlich Union einen recht großen Vorsprung hatte. Nun sieht es aber so aus, wenn das tatsächlich Realität werden könnte, dass Union den Meistertitel holt, was dann eben der 12. wäre, wie der letzte Stand von 1935. Da stellt sich zwangsläufig natürlich die Frage, wie kann das passieren, beziehungsweise was für personelle Säulen sind erforderlich, verantwortlich für diesen kometenhaften Aufstieg. Offensichtlich scheint ja eine Mischung von Typen zu sein, deren Lebensweg keine Gerade ist.
Ja, das ist schon alles sehr bemerkenswert. Also Union hat eines der, ich glaube, das drittkleinste Budget in der Liga. Ich habe seit Dezember so ein bisschen immer nachgeschaut auf transfermarkt.de, wie teuer laut diesem auch nicht immer ganz zuverlässigen Indikator der Kader ist. Und die waren da halt als überlegener Tabellenführer im Dezember, waren sie noch im untersten Drittel. Das hat sich dann langsam verbessert. Also inzwischen werden die etwas, kriegt man das mit, dass da irgendwie, dass das keine Eintagsfliege ist. Ja, es ist tatsächlich auch von den Nationen her eine interessante Mischung. Also da ist zum Beispiel der Teamtormann von Luxemburg, es gibt einen Malteser, einen Südafrikaner, einen Japaner und so weiter. Ich sage jetzt nicht alle Namen dazu. Aber ja, Dennis Undaf ist ein Deutscher, offensichtlich mit türkischen Wurzeln, der jetzt auch gewechselt ist schon, aber noch leihweise bei Union diese Saison jedenfalls zu Ende spielt. Ich meine, ein sehr auffälliger Spieler, und das wäre vielleicht auch ein Thema für einen Podcast, ist, warum sind eigentlich die Dänen alle so gut? Und auch nämlich das Nationalteam als Team so unglaublich gut. Und da gibt es auch einen Kasper Nielsen, der ist einer von, ich weiß nicht, ich glaube, mit Thoma, der Japaner, ja, ich glaube, es gibt mindestens 5 Spieler, die in den letzten Monaten ihr Nationalteam-Debüt in den verschiedensten Nationalteams gegeben haben von den Union-Spielern. Das ist eben Nielsen in Dänemark, mit Thoma in Japan, dann Van der Heijden und Wanseer in Belgien, und das ist halt alles sehr, sehr auffällig irgendwie, dass die alle da so irgendwie so einen Entwicklungsschritt gemacht haben oder zu haben scheinen. Und ja, was ist der Grund des Ganzen? Das ist auch wieder etwas, was ich jetzt aus Distanz nicht so genau sagen kann, aber es gibt da eine Geschichte zumindest, und die geht über den Besitzer. Vor einigen Jahren hat Toni Blum den Verein übernommen. Das ist der Besitzer von Brighton, der als Pokerspieler berühmt geworden ist und dann eine Sportdatenfirma gegründet hat, die halt mit riesigen Mengen von Sportdaten diese analysiert und dann sozusagen auch anbietet, dass man Geld anlegt, das dann in Sportwetten mit Sportwetten sozusagen vermehrt werden soll. Eine ganz, ganz, wie soll ich sagen, interessante Businessplan irgendwie. Jedenfalls dieser Toni Blum hat Brighton ja auch ziemlich weit nach oben gebracht in der Premier League, und er hat vor ein paar Jahren auch Union übernommen und hat einen Freund von ihm, der auch aus Brighton ist, hat er zum Präsidenten gemacht und der ist auch der Co-Investor. Und die haben offensichtlich ziemlich, also ich habe das in einem Podcast einmal ein Interview mit dem Präsidenten von Union gehört. Das ist ein Typ, der eben Brighton-Fan ist, und dann haben sie anscheinend ganz nüchtern kalkuliert, wo könnte man investieren, wo könnte man einen Club übernehmen. Und da ist, das ist auch was ich vorher schon gesagt habe, in Belgien geht das offenbar relativ leicht. In Deutschland zum Beispiel mit 50+1 ist das schon gar nicht möglich. Und Belgien haben sie halt aus verschiedenen Gründen ganz für vielversprechend gehalten. Und dann haben sie halt auch, also dieser der Präsident von Union, der ist offensichtlich schon auch so ein richtiger erfahrener Fußballfan sozusagen. Also halt nur, dass er seine Erfahrungen in Brighton gemacht hat, großteils. Und der geht dann auch öfter auf den Stehplatz und so weiter bei Union. Und der hat sich halt natürlich auch gleich in das schöne alte Stadion verliebt, und die haben dann investiert und haben so einen Businessplan gemacht, wie man Union schrittweise wieder in die erste Liga bringen kann, und irgendwann will man sogar Meister werden, aber eh nicht zu schnell, weil man hat ja kein international taugliches Stadion. Und jetzt ist aber alles sehr viel schneller gegangen. Und eine These ist halt, dass durch diese Datenmengen, die sie über dieses Unternehmen von dem Besitzer von Brighton, auf das kann halt jetzt Union auch zugreifen. Und die analysieren offensichtlich so die Daten einzelner Spieler, also von mehr oder weniger allen Profis, die es auf der Welt gibt. Und stellen daraus dann einen Kader zusammen. Also das klingt jetzt alles nicht mehr so romantisch wie der Rest. Aber das dürfte tatsächlich gut funktioniert haben. Und sie haben halt auch, sie haben das nicht so gemacht, dass sie sind jetzt aufgestiegen und haben halt sich ein bisschen verstärkt, aber die haben nicht alles über den Haufen geworfen, sondern offensichtlich wollten die halt mal schauen, ob sie sich überhaupt halten können in der ersten Liga. Das sind dann offensichtlich in eine Euphorie gekommen. Vielleicht spielt auch ein bisschen mit, dass eben die anderen Clubs durch diesen Skandal, Union ist da nicht verwickelt, wahrscheinlich halt auch, weil sie einfach nicht im großen belgischen Profigeschäft dabei waren bis vor kurzem. Ja, die Konkurrenz schwächelt offensichtlich ein bisschen, und jetzt war Union mit, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich glaube 9 Punkten Vorsprung oder 7 Punkte wahrscheinlich. 7 Punkte Vorsprung waren sie Sieger des Grunddurchgangs, und ja, die belgische Arithmetik will es so, dass dann die besten 4 im Meisterplayoff spielen und die Punkte halbiert werden. Und deshalb sind sie halt nicht mehr so weit vorne, aber immer noch 3 Punkte vor Brügge.
Das heißt also, es handelt sich nicht um ein Märchen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit pure Mathematik.
Ja, ich glaube nicht pure Mathematik. Ich glaube, da dürfte schon was dran sein an dem Trainer auch, der halt anscheinend einen extrem guten Draht hat zu den Spielern. Das wirkt halt so nach außen. Ich meine, das ist auch etwas in Wirklichkeit, glaube ich, kann man das von außen sowieso schwer und so aus der Distanz überhaupt sehr schwer nur beurteilen. Aber ich glaube schon, dass da ein paar Dinge einfach zusammenkommen. Und es ist ganz sicher so, wie soll man sagen, also wenn Anderlecht in der Situation wäre, dann wäre das halt für die meisten, wäre das halt einfach normal. Man spielt halt um den Meistertitel mit. Das ist halt bei Union was Besonderes. Ich glaube, das ist schon so, dass für die jedes Spiel, ich meine, die sind halt auf Wolke 7 seit einem halben Jahr. Und sie gewinnen auch interessanterweise fast jedes Spiel gegen die ganz Großen und verlieren eher gegen die Nachzügler.
Eine beeindruckende Geschichte, die sich dann letztendlich, ob sie zum Erfolg führt, wird sich in den nächsten Tagen bzw. Wochen entscheiden. Aber als letztes vielleicht nochmal, du hast ja angesprochen, Toni Blum ist hat seinen Großteil seines Vermögens mit Pokern und Sportwetten verdient. Und bei mir erzeugt diese Kombination Sportwetten und Profifußball immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und dann noch vor dem Hintergrund, dass es ein Bacon ist. Natürlich ist es ein bisschen schwierig mit Vorurteilen. Oder nicht ein bisschen. Das ist nicht in Ordnung. Weil es gibt ja überhaupt keinen Verdacht. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, diese Kombination. Geht das nur mir so?
Also jetzt ganz ehrlich, auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen, dass da irgendwer vielleicht mit so unwahrscheinlichen Ergebnissen viel Geld verdienen könnte. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also ja, also einzelne Spiele manipulieren, ich glaube, sowas gibt es auf der ganzen Welt immer wieder, aber so eine ganze Meisterschaft. Vor allem wäre das halt schon, wenn das mal wer macht, jetzt bin ich ein bisschen versucht, eine andere Animosität ins Spiel zu bringen und zu sagen, bei Fenerbahce wundert mich das nicht, dass die eine ganze Meisterschaft sich leisten zu kaufen, wie das offenbar vor ein paar Jahren der Fall war, aber also ehrlich gesagt, so ein kleiner Aufsteiger von unten, der ja auch nicht mal, man muss sich auch vorstellen, es ist, also es wird da ja ganz wenig Geld verdient damit. Also wenn man da in den Fanshop geht, egal ob online oder ich war jetzt dort, das ist alles dermaßen amateurhaft. Also der Fanshop ist geöffnet. Ich habe schon wieder vergessen, ich glaube Donnerstag und Freitag von, ein paar Stunden halt. 4 Stunden oder irgend sowas. Und am Matchtag, glaube ich, ist schon schwierig, weil es ist ja alles in der Tribüne drinnen und es ist alles überfüllt und so. Und wenn man dann hinkommt in diesen, das ist auch nur eine Ecke in diesem Vorraum vom Stadionaufgang oder so, da gibt es ja die Hälfte nicht. Ich habe auch kein Trikot gesehen jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das alles ausverkauft war.
Vermutlich.
Das meiste gab es einfach nicht. Aber ja. Also es ist, glaube ich, tatsächlich nicht so, dass man dass da irgendwer so viel Geld hatte, ja, um sich den Erfolg einfach so mit dunklen Machenschaften zu erkaufen. Aber ich verstehe schon, dass das irgendwie, also da geht es mir auch so, dass mit diesem Datending, das da offensichtlich schon eine gewisse Rolle zu spielen scheint, das ist nicht wahnsinnig romantisch. Zugleich wundert es mich aber schon auch, ich glaube, dass es jetzt einige Clubs in Europa geben wird, vor allem größere, die sich dieses Modell auch ein bisschen genauer anschauen, weil die haben ja die Daten im Prinzip auch, ja, da nehme ich mal stark an. Und diese Analysen, die muss man doch hinkriegen, würde ich mal sagen, die Union da offenbar oder diese Organisatoren bei Union da geschafft haben. Also ja, ich denke mal, wenn ein europäischer Großclub diese Datenanalysen zusätzlich zu dem vorhandenen Budget verwendet, dann muss das eigentlich schon alles noch effizienter gehen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt so die total unromantische Perspektive. So kann man eigentlich keinen Podcast abschließen, oder?
So ist es. Deswegen halten wir uns natürlich an der sehr romantischen Perspektive, dass hier so ein Märchen entsteht, was wir uns alle im Fußball wünschen. Das Unerwartete, was sonst Meisterschaften ausgemacht hat. Leider ist das gerade in den beiden Ländern, aus denen wir stammen, ein wenig verloren gegangen oder nahezu komplett gegangen, in Österreich Cup und Meisterschaft, in Deutschland Meisterschaft, zumindest was um die Spitze ist da sehr langweilig. Hier haben wir in Belgien eine Überraschung und wir lassen uns als Märchen mit etwas Unterstützung durch die Mathematik laufen und schauen mal, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Die letzte Frage, die ich dazu hätte, wenn wir in 5 Jahren sowohl über den Ballester sprechen, als auch natürlich über Union. Was wird denn passiert sein, wenn Union nach dieser Saison mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem 1. Platz, vielleicht auch auf dem 2. Platz landet? Wie wird sich denn Union nach so einem sensationellen Saison, besteht ja dann relativ schnell die Gefahr, dass diese Überraschung ist nicht mehr da, dann verlierst du vielleicht auch mal, verlierst den Spirit. Hält das Konstrukt Verein das alles aufrecht oder hast du Sorge, dass nach so einer sensationellen Saison auch so schnell wieder der Zusammenbruch erfolgen könnte? Also es ist ja oft der Vergleich mit FC Kaiserslautern, den ich gelesen habe. Und das ist ja kein guter Vergleich vom Ergebnis her dann. Also das ist ja natürlich ein Traditionsverein, aber der muss dir irgendwie diesen Preis für diese Meisterschaftssaison sehr teuer bezahlen. Hast du die Sorge, dass das bei Union auch passieren könnte so?
Also ich glaube, dass von dem her, was ich über die Investoren gehört habe, glaube ich, dass die schon ernsthaft an echten, ehrlichen Fußball interessiert sind und nicht nach 2 Jahren sagen, das ist doch ein schlechtes Investitionsprojekt. Also von dem her glaube ich, dass das nicht passieren wird. Im Gegensatz zu, im österreichischen Fußball passiert das immer wieder. Also aktuell, sage ich nur als Beispiel, Austria Wien, da gibt es irgendwelche Investoren, die den fast bankrotten Club, Traditionsclub gerettet haben, aber wie lange die dabei sein werden, da habe ich zum Beispiel viel größere Zweifel als bei Union. Das Problem von Union ist wirklich einfach, die werden die Infrastruktur so schnell nicht auf Vordermann kriegen. Sie haben jetzt außerhalb von Brüssel ein Trainingszentrum gekauft. Ich glaube von Lierse, dem ehemaligen, die waren auch mal Meister vor 20, 30 Jahren. Das haben sie geschafft, aber eben auch nur außerhalb der Stadt. Und in der Stadt, also das Stadion ist, glaube ich, wirklich nicht umbaubar de facto. Und so schnell stampft man ein neues Stadion auch nicht heraus. Und besonders nicht in Brüssel, wo es ziemliche Skurrilitäten in der Administration gibt auch, das ist auch wieder ein eigenes Thema, also dass jeder Bezirk quasi eine eigene Stadt ist und das ist dann wahnsinnig kompliziert, zum Beispiel von einem Bezirk ein paar hundert Meter weiter wohin zu siedeln und so weiter. Also ich glaube, das wird ein bisschen das Problem sein und ich kann mir nicht recht vorstellen, dass sie jetzt ganz schnell umziehen und dann wirklich auch das Potenzial, das finanzielle Potenzial so ausschöpfen. Darum habe ich eher die Vermutung, sie werden so ein Club bleiben, der ein kleines Budget hat und der nicht jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielt, aber dass sie in der ersten Liga bleiben, das glaube ich schon und ich glaube auch und hoffe natürlich, dass auch dieser Spirit erhalten bleibt. Einfach dieser bunte Anhang, der halt immer mit einem zur Hälfte auch aus romantischen Gründen im Stadion ist. Und es wird halt noch länger wahrscheinlich jetzt doch zum Glück, sage ich einerseits. Und aus finanziellen Gründen muss man sagen, halt ist es kein Glück. Halt im alten Stadion noch bleiben wird. Also weniger als 5 Jahre kann ich mir nicht vorstellen, dass das dauert, bis sie in einem neuen eigenen Stadion sein werden. Und der Ballesterer, ähnlich vielleicht. Ist auch irgendwie nicht so leicht, da in eine andere Kategorie, was die Infrastruktur und so weiter betrifft, aufzusteigen. Aber ich hoffe, dass es eben die Leidenschaft den Ballesterer auch am Leben erhält und auch die Leidenschaft von denen, die zum Beispiel als Supporters ihren Beitrag leisten zu ihrem Lieblingsfußballmagazin.
Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank, dass du trotz intensiver dienstlicher und familiärer Pflichten den HörerInnen einen Einblick in die Arbeit beim Ballesterer, in die Entwicklung des Ballesterers, als auch einen Einblick in deinen Herzensclub bzw. den belgischen Fußball uns gegeben hast. Wir hoffen natürlich auf die Meisterschaft, in dem Fall in den Farben Gelb und Blau, um einfach ja, in Europa auch mal so eine Meisterschaft zu haben, wo eben was Unerwartetes passiert. Das tut allen so gut und dann ist es eben auch noch ein durch und durch sympathischer Verein, sobald man die Internetseite sieht, sobald man sich ein bisschen mit den Kurven beschäftigt. Also das ist mir zumindest so gegangen. Da will man sofort mal hin und will sich das anschauen. Ganz herzlichen Dank, Klaus, und alles Gute für dich. Servus.
Ja, danke auch für die Einladung. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.